Willkommen zu einer weiteren Folge des Ochs-Podcasts. Und wenn ihr euch vorkommt wie in Und täglich grüßt das Murmeltier, dann liegt das daran, dass Nico von Beer & Music aus Düsseldorf zum ungefähr 37. Mal hier zu Gast ist im Podcast. Hallo Nico.
Hallo Joachim, alles gut?
Alles gut. Wie läuft das Booking-Geschäft hier im ausgehenden Sommer 2024?
Gut. Der Sommer war voll, wie immer. Es sind viele Festivals, dann wollen die besten Bands auch viel in Clubs spielen. Ist eigentlich alles wieder okay. War ja nach Corona ein bisschen schwieriger, aber ist jetzt wieder ganz gut.
Also den neuen Jaguar schon bestellt?
Nee, noch nicht, aber ich bin dran. Also ich wollte mir jetzt einen Q7 holen und vielleicht noch einen X5 von BMW. Ein Doppelding, weißt du?
Ja, kann ich verstehen. Du hast weite Strecken.
Ja, auch hier im Monat und mit so. Sehr vielen Räumlichkeiten.
Ja. Läuft bei dir.
Das erklärt die Anzeigenpreise, ne?
Moment, jetzt mal zurück zur Realität. Booking war in der Krise. Würdest du sagen, dass wir, du bist ja, wie die Leute auch schon mitbekommen haben, bist das, was man im Englischen als Local Promoter bezeichnet.
Genau.
Sprich, du hast keinen eigenen Club, aber du veranstaltest in NRW und angrenzend in verschiedenen Locations.
Genau.
Als einmietender Konzerte.
Ja.
Sind wir auf Vorkrisenstand so von deiner?
Es sind teilweise Sachen, die auch besser laufen sogar. Also ich würde schon sagen, dass man unterm Strich behaupten kann, von den Besucherzahlen meinst du jetzt. Ich glaube, das passt natürlich nicht für alle Tourneen und für alle Künstler. Aber generell muss man sagen, dass die Besucherzahlen ähnlich wie 2019 sind. Vielleicht ein Touch schlechter bei einigen Themen, dafür bei anderen Themen besser. Und es bleibt schon festzuhalten, dass die Kunden und Kundinnen die Ticketkostensteigerungen mitgegangen sind. Weil die Tickets haben sich ja schon seit 2019 enorm nach oben entwickelt oder spürbar nach oben entwickelt aufgrund der gestiegenen Kosten. Und wenn du das natürlich vergleichst mit gestiegenen Ticketpreisen oder deutlich gestiegenen Ticketpreisen, dieselben oder bessere Besucherzahlen zu erzielen, würde ich sagen, ist es mindestens so gut wie früher. Wobei es da auch, wie gesagt, ne, wenn natürlich jetzt wieder so ein Hochsommer ist mit vielen, vielen Tourneen zwischen den Festivals, auch da gibt es etliche kleine Bands, die dann die Leute nicht so reinbringen, wie es sich vielleicht vorgestellt worden ist. Nur wenn man ehrlich ist, das gab es auch schon 2016, 2017, 2018. Also, dass Sachen nicht funktionieren. Das liegt dann halt daran, dass die Leute vielleicht nicht ausreichend Interesse an der Band haben oder gerade zu viel unterwegs ist.
Also wenn jemand, ja gut, es wird natürlich auch viel gejammert. Man liest im Zweifel immer das Gejammer, weil über Erfolg reden Leute weniger gerne, da das der Kenner genießt und schweigt, das nimmt man halt so hin. Und das wird dann im Zweifel eher gejammert und natürlich dann halt nach externen Gründen gesucht, warum jetzt die Tour von Band XY nicht lief, warum Band XY abgesagt hat,
ja,
wegen Krankheit oder waren es doch keine ausreichenden Ticketvorverkäufe.
Also diese Absagen, ich kann da jetzt natürlich, ich bekomme natürlich viel mit und kann da jetzt nur für die Sachen sprechen, die ich veranstalte. Da ist jetzt auch nicht alles super, aber man muss halt ehrlich sein und sagen, dass auch vor Corona nicht alles super war. Auch da gab es Bands, die haben halt ihre Besucherzahlen nicht gezogen, weil einfach das Interesse nicht groß genug war. Auch da gab es Sachen, die sind gefloppt oder auch da gab es Sachen, die sind abgesagt worden wegen zu wenig Vorverkauf. Und wenn ich das jetzt vergleiche, zumindest ab 2023, 2024, würde ich schon sagen, dass das in etwa so ist, wie es 2018, 2019 war. Es war ja die Befürchtung direkt nach Corona, Leute entwöhnen sich, Leute haben andere Freizeitinteressen, gerade in der Musiksparte, die wir ja auch nicht größtenteils, aber zu einem großen Teil bedienen, das heißt für Leute ab 40 und aufwärts, hatte man dann Bedenken, haben die Leute jetzt andere Interessen, gehen sie nicht mehr raus, haben sie Angst vor Menschenmassen. Und da muss man ehrlicherweise sagen, gerade dieser ganze 90er-Revival-Kram so, hat teilweise die besten Besucherzahlen seit 10, 15, 20 Jahren, wenn wir jetzt von Bands reden wie Therapy, die im November in Zack 6 Monate vorher ausverkauft haben. Also so viele Leute hatte ich noch nie bei Therapy. Doggy Dog haben ihre besten Zahlen im Club. Das zieht sich so ein bisschen durch. Also gerade diese älteren Themen haben wieder so einen Hype, so einen Revival-Hype. Und dann muss man sagen, dass die Sorge, dass die Leute da nicht mehr hingehen nach Corona, unbegründet war. Und das siehst du ja auch bei den großen Acts. Ich meine, Rammstein haben jetzt 5-mal in der Felddienst-Arena in Gelsenkirchen gespielt. Die Sachen waren ja auch alle ausverkauft. Das ist ja auch größer denn je. Dementsprechend würde ich schon sagen, dass die Leute wieder Lust auf Konzerte haben und da auch verstanden haben, dass es halt etwas mehr kosten muss. was natürlich auch simpel zu erklären ist oder simpel zu verstehen, dass ich meine, wenn ich 2,19 für ein Brötchen 25 Cent bezahlt habe und zahle jetzt 40, 45 Cent, ist es, glaube ich, auch nachvollziehbar, dass ein Clubkonzert, was vielleicht 2,19, 17, 18 im Vorverkauf gekostet hat, jetzt 23, 24 im Club gekostet hat. Ich meine, das ist, es war, glaube ich, noch nie leichter, das den Menschen beizubringen, muss man ehrlicherweise sagen.
Thema Kosten. Landet denn, mal so ganz simpel gesagt, von dem, was es mehr kostet, kostet das deshalb mehr, weil die Bands, ich drücke es jetzt mal ganz brutal aus, gieriger geworden sind und alle mehr Geld haben wollen oder müssen? Oder bleibt für die Bands letztlich genauso viel übrig, weil die Fixkosten der Locations und der Veranstalter so gestiegen sind, dass eigentlich da auch nicht mehr übrig bleibt? Wie ist das so auf allen Seiten, dass einfach ein bisschen mehr verteilt werden kann oder muss?
Also es gibt natürlich schon, na klar, für eine kleine Wochenendband, die vielleicht ihren eigenen Sprinter hat und einfach nur zur Tankstelle muss ohne große Crew, wird sich nicht viel geändert haben, würde ich jetzt mal sagen, oder wenig geändert haben. Für hart tourende Bands, die eine Crew haben, die einfach mehr Geld bekommt als vor Corona, die mehr für den Nightliner zahlen, deutlich mehr Flüge, vielleicht etwas mehr, da wird sich schon was geändert haben. Und die haben natürlich auch einen anderen Kostendruck, den sie letztendlich in ihrer Gage ausdrücken müssen. Örtlich sieht das halt genauso aus. Das hatten wir ja schon mal besprochen. Personal, Helfer, Security etc. ist alles teurer geworden. Wird leider teilweise auch anhaltend immer noch pro Jahr etwas teurer. Also da ist es noch nicht so richtig vorbei. Klar, wenn ein Konzert natürlich richtig gut läuft und die Ticketpreise sind erhöht worden, kann es natürlich sein, dass für alle sogar ein Touch mehr drin ist, wenn einfach so viele Tickets verkauft worden sind, dass die Erhöhung der Kosten gecovert worden ist und du hast dann noch das gewisse Over. Ob Bands gierig geworden sind, es gibt sicherlich Tourneebooker, Agenten, was auch immer, die da aufgrund dieser ganzen Inflationsgeschichte so ein bisschen am Rad drehen und vielleicht auch über Maß erhöhen. Also über Maß meine ich jetzt in Relation zu den damaligen Preisen einfach bei selben Besucherzahlen zu viel haben wollen. Wobei das ist natürlich auch eine freie Welt. Du kannst ja immer viel anfragen, ob du es bekommst, ist letztendlich eine andere Sache. Aber generell ist das natürlich so, das siehst du ja auch bei den T-Shirts-Preisen, da habe ich jetzt nichts mit zu tun, aber während vor Corona ein T-Shirt im Clubbereich maximal 20 Euro gekostet hat, würde ich jetzt sagen, bist du jetzt schon bei vielen Bands, die in 200er-Clubs spielen, die eigentlich alle 25, teilweise sogar 30 Euro für ein T-Shirt nehmen. Ich glaube, da spiegelt sich ganz gut wieder, was los ist. Gut, da könnten wir jetzt ein anderes Fass aufmachen. Ob sich jetzt die T-Shirt-Rohpreise in dem Maße so erhöht haben, wage ich zu bezweifeln. Ich würde jetzt sagen, da wird auch dann einiges ausgeglichen, was vielleicht durch die Gage nicht ausgeglichen werden kann.
Diese Kosten sind real. Die Menschen sehen die Ticketpreise. Du sagst, die Leute kommen trotzdem. Ich denke mir manchmal, gut, ich bin jetzt, und deshalb halte ich mich dann mit einem Werturteil zurück. Typischerweise sage ich bei dir, ey Nico, Liste.
Kommt vorbei.
Ja, klar, kein Problem, kommt vorbei. So gesehen werde ich mich da nicht wertend darüber äußern, aber trotzdem denke ich mir bisweilen, mit einem Durchschnittseinkommen am Ende hast du gerade eine Familie, hast irgendwie deine Kosten, bist möglicherweise Einzelverdiener. Viermal im Monat aufs Konzert, 50, 60 Euro mittlerweile teilweise. Also wer hat 200 Euro im Monat übrig, um wirklich rein auf diesem Club-Level, und wir reden jetzt nicht von AZ, 10, 15 Euro, um diese Mengen an Konzerten auszugeben. Geht es den Leuten dann, müssen wir es auch mal so antizipieren, doch so gut, dass sie sagen, ja klar, die 200 Euro kann ich im Monat ausgeben.
Ich würde das sagen und du musst das, oder ich frage mich das manchmal auch, ich finde einige Sachen auch nicht ganz billig, aber ich glaube, wenn du dir die Konzertpreise anguckst, beziehungsweise die Steigerung bei Konzertpreisen im Vergleich zu der Steigerung in anderen Bereichen, wie zum Beispiel Lebensmittel, wie zum Beispiel Energie, dann ist das, glaube ich, noch in einem Bereich, wo die Leute das auch irgendwie mitgehen. Also wenn jetzt ein Konzert 50, 60 Euro kostet, hat es vielleicht vor Corona, weiß ich nicht, 42 bis 45 Euro gekostet. Und ich glaube, dass die Menschen dann sagen, ich gehe halt nur 4-5 Mal im Monat auf ein Konzert. Die 15 Euro mehr, die ich jetzt zahle, macht den Brei auch nicht mehr heiß. Ich glaube, da sind dann eher die Mittel des täglichen Bedarfs, die ich immer wieder kaufen muss und die deutlich teurer geworden sind. Ich glaube, dass die da eher die Menschen nerven. Ich kann es nur so erklären. Ich bin da manchmal auch überrascht, dass halt Und du siehst es ja durch die Band weg. Es gibt halt auch zum Beispiel immer mehr Festivals, die kosten auch ihren Preis. Viele davon sind gut besucht. Große Konzerte funktionieren, kleine Konzerte funktionieren. Also es ist nicht anders zu erklären, als wenn die Leute sich das leisten können und wollen.
Muss man natürlich andererseits sehen, dass all die Menschen, die sich halt nicht leisten können, sich einfach ständig von dieser Art der Freizeitgestaltung verabschiedet haben. Wir wissen einfach, dass wir eine große soziale Schere in Deutschland haben und dass Menschen mit einem Bürgergeldeinkommen definitiv, wenn man sieht, was dort für Kino, Kultur, Freizeit und so weiter in diesen Raten enthalten ist, dass definitiv, wenn wir uns mal ganz realistisch überlegen, wer auf solche Lohnersatzleistungen und so weiter angewiesen ist, für den ist diese Art von Freizeitgestaltung, muss man sagen, mittlerweile eigentlich
ja, oder wenn du einen kleinen Lohn hast und musst eine Familie ernähren, klar, würde ich jetzt behaupten, gibst du dann nicht 200-300 Euro für Konzerte im Monat aus. Ich meine, das ist schwierig zu erfassen. Man fragt ja die Leute nicht danach und man sieht ja immer nur die Menge der Menschen, die kommen oder die halt wegbleiben, was das jetzt für Gründe hat. Ich habe das Gefühl, dass schon eigentlich diese Steigerung mitgegangen worden ist. Ne? Wobei ich da auch in Relation sagen muss, wenn man über den Clubbereich redet, wenn du siehst, wie hoch teilweise Preise gegangen sind, so ob dann jetzt ein Clubkonzert früher an der Abendkasse 20, 22 Euro gekostet hat oder es kostet jetzt 25, 27, finde ich, die, ist jetzt nicht doof gemeint, aber die paar Euro in Relation zu anderen Steigerungen, finde ich fast noch okay. Weil es ja auch in der Regel so ist, dass die Leute nicht täglich auf ein Konzert gehen. Und wenn du dir da andere Preissteigerungen anguckst, die finde ich persönlich schon heftiger. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt heißen soll, dass Konzerte immer noch zu billig sind. Ich weiß es nicht. Nicht alle Konzerte sind zu billig. Ne, gewisse Sachen sind vielleicht immer noch zu billig. Ich weiß es nicht.
Gibt aber auch Bands, wie beispielsweise, nehmen wir mal die Toten Hosen, die Ärzte, die sich ganz gezielt dafür entscheiden, bei ihren Tickets auf die Bremse zu treten und zu sagen, ich habe jetzt keine aktuellen Preise, aber ich glaube, bei den Hosen kann ich sagen, aber irgendwas im 40er, 50er
Bereich ist, glaube ich,
auch schon teuer.
Die haben ja jetzt länger nicht mehr, letztes Jahr gar nichts Richtiges gespielt, vorletztes Jahr, glaube ich, die letzten Headline-Konzerte. Lustigerweise hatte ich gerade gestern, es gibt da so ein ARD-20-Minuten-Podcast über diese Tempelhof-Konzerte der Ärzte. Die haben ja auch diese Sozialtickets, wo du dich anmelden kannst, wenn du kein Geld hast und dann kommst du für 19,99 Euro rein. Dort wurde halt drüber geredet. Ich glaube, der Endpreis für diese Tempelhof-Konzerte ist 82 Euro. Die Ärzte haben es kommuniziert als okay vertretbar. Ich will jetzt auch bestimmt nicht behaupten, dass es überzogen ist. Das sind ja riesige Produktionskosten. Da sind 60.000, 70.000 Leute. Aber du siehst natürlich auch an dem Preis schon, hätten wir vor 10 Jahren darüber geredet, dass die Ärzte für 82 Euro Endpreis spielen und das wird als okay oder noch halbwegs okay verkauft, wissen wir ja beide, wie die Reaktion gewesen wäre. Also man hat sich jetzt schon so ein bisschen daran gewöhnt. Man muss das natürlich fairerweise bei den Ärzten auch sehen, in Relation zu den ganzen anderen, gerade international Top-Acts in den Stadien, in der Größenordnung, ist natürlich ein Endpreis von 82 Euro. Das ist bei den anderen Top-Acts, würde ich jetzt mal behaupten, das unterste Preisniveau 100 Meter weg auf irgendeinem Oberrangsitzplatz. Das heißt, das ist natürlich für die Größenordnung immer noch günstig. Aber diese 40, 50 Euro Preise sind da, glaube ich, auch nicht mehr angesagt. Ich weiß nicht, wo Tote Hosen auf der nächsten Tour liegen würden. Ich würde jetzt mal tippen, unter 65 Euro plus Vorverkaufsgebühren. Das heißt, irgendwie Endpreis 70, 75 werden die es auch niemals machen können. Also es wird irgendwo bei maximal 80 liegen, aber bei mindestens 70 All-in-Endpreis. Darunter kannst du es nicht mehr machen. Ja, und das ist natürlich in Relation immer noch okay gegenüber diesen ganzen Top-Acts. Wobei das ja immer schon so war. Also ich kann ja nicht Taylor Swift mit die Ärzte, das war ja immer schon eine andere Nummer. Die deutschen Bands und gerade die Punkrock-Sozialisierten haben ja immer schon darauf geachtet, dass T-Shirt-Preise, dass Ticket-Preise immer am untersten Level für ihr Niveau waren. Also die waren halt immer, glaube ich, schon in den Hallen oder in den Stadien im Vergleich zu anderen Acts relativ niedrigpreisig. Ich glaube, das trifft aber auch auf Leute zu wie Grönemeyer und so weiter, die da immer noch so ein bisschen drauf achten.
Interessant finde ich natürlich auch die Beobachtung, dass für das, was man als Hochkultur bezeichnet, die Preise da durchaus auch relativ hoch liegen können. Aber du kannst, neulich postet das jemand als Kommentar irgendwo, ja, was regt ihr euch über die Preise für Adele und Taylor Swift auf? Ich habe hier für das örtliche Theater mein Jahresabo für 300 Euro Und wo man natürlich dann auch schon auch sagen kann, ja, das geht deshalb, was natürlich auch so gesehen als Einzelsumme relativ hoch ist. Aber es ist subventionierte Hochkultur, ja, wo einfach klar ist, in Solingen, Remscheid, Wuppertal, Bergische Symphoniker, wo über die Jahre also zig Millionen in dieses Orchester reingesteckt werden, was ja eine völlig okay eine Sache ist. Da darf man ja, finde ich auch, es muss für alles Geld da sein. Aber in diesem Hochkulturbereich hat man ein extremes Maß an Subventionen und dort Tickets dadurch noch relativ niedrig. Wahrscheinlich könnte ich jetzt hier zu irgendeinem Symphonikerkonzert gehen für 17,35 Euro. Demgegenüber ist ja die schreckliche Unterhaltungsmusik, E- und O-Musik. In Deutschland gibt es ja immer noch diese Unterhaltung, Unterscheidung. Ja, dem freien Markt unterworfen. Das ist eigentlich auch eine krasse Sache.
Ja, ich bin da immer so zwischen den Welten. Gerade jetzt mit so einem gewissen Punk- oder Hardcore-Background finde ich natürlich eine gewisse Unabhängigkeit auch immer gut. Ist natürlich so ein bisschen grotesk, wenn du gegen den Staat singst, willst dann aber Subventionen von dem Staat, um deine Konzerte zu machen. Ja, ne, aber ich gebe dir natürlich recht. Gerade in Düsseldorf ist ja eine neue Oper in Planung, die sehr, sehr viel Geld kostet. Und da stellt sich dann auch die Frage, wenn diese Oper 5, 6, 700 Millionen Euro kostet, warum es denn nicht machbar ist, dass die Landeshauptstadt von NRW endlich mal ein, zwei ordentliche Live-Clubs zur Verfügung gestellt bekommt, wo einfach auch Live-Musik stattfinden kann. Wie du weißt, gibt es ja in Düsseldorf eine groteske Venue-Armut. Und auf der anderen Seite will man natürlich nichts haben und man will unabhängig sein und will das alles für sich machen. Auf der anderen Seite hätte ich natürlich auch nichts dagegen, wenn die Stadt Düsseldorf sagen würde, alles klar, wir bauen jetzt die Oper für 500 Millionen und für 20 Millionen bauen wir jetzt nochmal ein schönes Venue, das vielleicht dem Underground, dem Turok oder dem Zack gleich, damit da eigentlich mal ein bisschen mehr Fahrt aufkommt. Das stimmt schon, dass da immer noch relativ viel Hochkultur subventioniert wird, aber in Relation dazu habe ich manchmal das Gefühl, so diese normale Kultur, diese etwas jüngere Kultur, obwohl das ja bei uns auch nicht mehr immer der Fall ist, aber wahrscheinlich zu einer Opernveranstaltung dann immer noch, dass die zu wenig wegkommt. Ja, aber man ist ja immer, weiß ich nicht, du weißt ja, wie es ist, man möchte ja immer unabhängig sein Ding machen und
ja. Man sieht aber ja, dass es in anderen Ländern anders geht. Wir müssen nur mal von hier NRW, die jetzt außerhalb von NRW wohnen, die kennen das nicht, aber du bist halt hier in der Entfernung, also bevor ich nach Bielefeld oder Osnabrück fahre, in der Zeit fahre ich auch nach Eindhoven, Tilburg oder Nimwegen oder Utrecht. Und man sieht dann eben beispielsweise in Nimwegen, Nijmegen, das Don Roos hier, ein unfassbar genialer, nur für den Zweck von Rockkonzerten gebauter Club mit zwei Venues, wo du dann eine Band wie die Melvins, glaube ich, für 18 oder 19 Euro auch noch sehen kannst, in einem perfekten Sound.
Oh.
013 in Tilburg, wo das legendäre Roadburn Festival stattfindet, die haben auch eine Konzertlocations extra für den Zweck gebaut.
Efener, das neue Efener.
Nee, 013 in Tilburg.
Ich meine,
in Eindhoven, das Eifener.
Das gibt es auch in Utrecht, gibt es auch noch so einen Laden. Das sind natürlich alles schon, was heißt größere Läden, so 1500, 1800er Läden, aber das sind halt alles, ob das jetzt alles so schön ist, Tivoli ist das, glaube ich, in Utrecht, ob das jetzt alles so schön ist, es sind natürlich alles so neue, nackte Betonbauten, die für viel Geld gebaut worden sind, aber es fällt auf, dass die alle sehr, sehr gut ausgestattet worden sind, dass da auch viele Bands aus diesem harten Gitarrenbereich spielen, wie du schon sagtest, meistens für ein paar Euro weniger. Und das kann ja einfach nur gehen, wenn der Staat da auch viel subventioniert hat. Und das ist ja in den Niederlanden nicht nur in einer Stadt so, sondern, wie gesagt, du hast das 013, das Efener sah ja auch mal, das alte Efener kennst du auch noch, das sah ja mal ein bisschen anders aus. Das ist jetzt halt auch, ich finde alles so ein bisschen gleich gemacht und langweilig, weil es so große Betonhallen sind. Aber die Intention ist ja dieselbe in jeder Stadt. Es wird halt viel Geld da reingepumpt und klar, das findest du in Deutschland weniger. Du hast natürlich hier Kulturzentren wie das Zack, die auch ganz okay subventioniert worden sind oder immer noch subventioniert werden. Aber das ist für so ein kleines Land wie die Niederlande schon auffällig, dass da relativ viel Geld reingesteckt wird, ja.
Und man bekommt natürlich auch mit, dass es Bands gibt, die auf Tour gehen und dann tatsächlich siehst du um Deutschland herumtouren und nämlich genau in den Ländern spielen, wo halt offensichtlich diese Möglichkeiten sind, wo es offensichtlich im Zweifelsfall auch höhere Gagen gibt und so weiter, weil da einfach diese Art von Kulturstärke gewertschätzt wird. Und natürlich, um wieder auf das Thema Düsseldorf und Clubs, kommen wir gleich dazu. So ein Ding wie die Oper, in Köln haben sie für die Oper, glaube ich, 1 Milliarde and counting.
Geht ja immer.
Niemand hat die Absicht, eine Oper zu errichten oder in Stuttgart 21 unter Köln. Nein, aber so ähnlich läuft das, wo du denkst, wenn ihr da 500 Millionen für die scheiß Oper ausgibt, 20 Millionen für das Parkhaus daneben, wo ihr ein paar Wände einzieht, dann habt ihr einen Rockclub. Das könnte man doch eigentlich erwarten, dass das drin ist.
Ja, aber ich fände es schön. Die Frage ist, was kann man erwarten, was kann man nicht erwarten? Immer selber schaffen. Aber klar, ich gebe dir natürlich recht, es ist keine Verhältnismäßigkeit. Und ich glaube auch nicht, dass die Nachfrage nach diesen Operngeschichten so überproportional groß ist, dass es 5, 6, 700 Millionen rechtfertigt, während vielleicht der ist es der alternative Sektor, einfach der Unterhaltungsmusiksektor. Das kann ja auch irgendein Rap-Konzert oder Hip-Hop-Konzert sein, dass der so klein ist, dass es dann nichts rechtfertigt. Also gut, jetzt in Monheim, weiß nicht, hast du sicherlich gelesen, wird ja diese neue Halle gebaut für 4.000 bis 5.000 Leute, wo aber auch der Bund der Steuerzahler, ich glaube, dieses Schwarzbuch der Steuerzahler schon fragt, wer das so richtig braucht, zwischen Monheim und zwischen Düsseldorf und Köln eine 4.000 bis 5.000er Halle, wo es das Palladium gibt, wo es die ehemalige Philips-Halle gibt, wo natürlich auch viele große Künstler gerne in Metropolen spielen und nicht in Monheim am Rhein. Muss man sich die Frage natürlich stellen, ist das jetzt cool, ist das gut, dass sowas gebaut wird, oder ist es Geldverschwendung? So, da sind wir wahrscheinlich in 10 Jahren schlauer, wenn wir sehen, was da gespielt hat.
Gibt auf jeden Fall auch das neue Sojus.
Auch genau.
Exzellent, ja.
Monheim ist man, wer hier aus der Region kommt, weiß ja, dass der Kollege da sehr umtriebig ist. Ich war jetzt am Samstag noch auf der Bürgerwiese in Baumberg-Monheim, da waren ja Placebo. Solche Acts bekommst du natürlich auch nur dahin, wenn du ordentlich auf den Tisch legst, sonst würden die nicht in Monheim spielen. Ist irgendwie super gut, dass der so viel Geld für Kultur raushaut. Ist cool, muss man sagen. Auf der anderen Seite muss man natürlich gucken, dass es auch nicht in irgendeine Verschwendung endet. Also so eine Halle, so eine knappe 5.000er Halle in Monheim, ich sehe sie ja auch skeptisch, ob die Auslastung über Jahre gewährleistet ist. Daneben wurde ja ein Parkhaus gebaut für 2.000 Leute, auch passend dazu. Das ist alles sehr ambitioniert, so muss man halt gucken. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Vielleicht wird in 20 Jahren jeder über ihn schimpfen, wenn diese Halle leer steht und nicht bespielt worden ist und ein Rewe-Supermarkt im XXL-Format da einzieht.
Ja, in Solingen gab es auch Pläne, irgendwie so eine Halle zu bauen, aber in hervorragender Solingen-Manier wurde das natürlich ruckzuck zerredet und zerstritten und
aber
nichts gebaut. Aber abgesehen davon, unsere Erfahrung mit Konzerten in Solingen hat ja durchaus auch gezeigt, nur weil Solingen nicht weit von Köln oder Düsseldorf entfernt ist, heißt ja nicht, dass irgendjemand dahin geht auf ein Konzert.
Da geht nichts. Ich hatte ja früher mal ein paar Sachen in der Cobra, vor 20 Jahren Danko Jones und so weiter. Und ich glaube, das war eines der letzten kleinen Danko Jones-Konzerte, die man so erlebt hatte, was nicht nur an der Zugkraft des Künstlers gelegen hat, sondern einfach auch, weil in Solingen nicht so viele Leute kommen. Pantheon Rococo war da mal grotesk besucht. Also Solingen, Cobra, wobei in den 90ern, ich war als Gast öfters im Getaway, da gab es durchaus auch mal ein paar Konzerte, die okay besucht waren. Aber du hast schon recht, das ist dieses, nicht alles, aber auch Börse, Wuppertal und so, habe ich schon so ein paar Sachen erlebt, wo man sagt, super Laden, alles nice. Wenn so ein Laden in Düsseldorf wäre, hätte ich ein besseres Leben. Aber wenn natürlich nur 25-30% der Leute kommen, wie in Düsseldorf, Essen, Köln, dann brauche ich nicht in Solingen oder Wuppertal anfangen.
Damit sind wir jetzt beim Thema der Venue-Misere Düsseldorf angelangt und versuchen da mal auch den größeren bundesweiten Bogen zu schlagen. In Düsseldorf stellt sich die Situation so dar, dass es das Zack gibt, was völlig okay in der Laden ist.
Super.
Bestimmte Sachen total
super
funktionieren. Ja, dann gab es bis vor einigen Wochen gab es den Hof, in Klammer Ratinger Hof davor. Mhm. Aus irgendwelchen Gründen durfte es ihn nur noch Hof heißen. Da passen rein 300 Leute mit ein bisschen Pressen, sowas.
Ja. Früher mal 300, jetzt vielleicht eher 350.
Ja. Aber war völlig okay für so Clubkonzertsache. Es gab in der Altstadt bis vor einem Jahr oder zwei das Tube, wo man mit
letztes Jahr im Sommer zugemacht,
genau. Mit viel Pressen irgendwie 100 Leute reingekriegt hat.
Ja, waren schon mehr, 170, 180, war schon.
Das sah immer
so klein aus, aber das sind ja dann so undankbare Schläuche, die immer dann relativ viel doch geschluckt haben. Aber klar, es war kein großer Laden, es war nice.
Ja, gut.
Beides weg.
Gibt's auch nicht mehr. So, jetzt gibt's noch den Pitcher, den gibt's schon ewig. Die Konzerte, wenn dort Made of Ace an einem Montagabend spielen, dann ist das Ding irgendwie bumsvoll und man denkt sich, wow, die Leute sind hier hungrig, wollen auf Konzerte kommen. Ja, aber außer mittlerweile noch Pitcher und zack. Und ich will nicht zu vergessen das legendäre AK, aber das ist nochmal ein bisschen so außer Konkurrenz.
Ich würde sagen, das AK ist eine eigene Welt. Die machen ja alles selber, die haben ihre feste Eintrittspreisstruktur. Da wird dann, glaube ich, auch nicht vermietet und professionelle Booking-Agenturen sind da auch ungern gesehen, soweit ich weiß. Was alles cool ist, was alles okay ist. Aber es gibt halt einfach super viele Bands, die du da nicht machen kannst. So. Passt einfach nicht so. Ja, das ist ein Drama. Es gab ja eine Zeit lang noch das Spektaklum draußen. Das gibt's ja auch schon seit 30, 40 Jahren. Da haben wir in den 90ern schon irgendwie Fantastischen Vier und solche Kollegen gespielt. Das wird jetzt aber auch umgesiedelt. Da haben wir ein bisschen was gemacht. Das wird umgesiedelt und kann auch gerade nicht mehr bespielt werden. Dann habe ich so Experimente gemacht wie in der Freizeitstätte Garat, die Band extra breit, was auch funktioniert hat. Das war ausverkauft, aber es ist halt die Freizeitstätte Garat. Die machen halt auch eher so Pseudo-Hochkultur, sage ich irgendwie, so afrikanische Trommel-Sessions und sowas. Die sind nicht für Rock'n'Roll gemacht. Also ich glaube, die haben da andere Interessen, als irgendwelche Rockkonzerte zu veranstalten. Und dann haben wir halt den Pitcher. Ne? Und im Pitcher wurde jetzt natürlich auch die letzten anderthalb, zwei Jahre viel durchgepresst, obwohl der Laden einfach eigentlich theoretisch für Sachen wie, wir hatten da Chromax, wir hatten Eye at God, wir hatten Crowbar da, Demented Ago. Ich hatte letztens noch eine Last-Minute-Show mit Madball da. Da hat wirklich vieles gespielt, was man sich nicht hätte vorstellen können.
Aber aus der Not
auch. Es war so eine Mischung, denke ich mal, aus okayen Kontakten, fehlenden Venues in Düsseldorf und der Not. Die Konzerte waren alle super. Das hat auch gepasst für die Bands. Die Leute waren super glücklich, dass halt auch so große Bands in so einem kleinen Laden spielt. Aber machen wir uns nichts vor. Hätte es in Düsseldorf einen guten 300-400er Laden gegeben, dann hätten einige der Sachen wahrscheinlich da gespielt. Und
warum gibt's den nicht in Düsseldorf?
Ich kann es ja nicht sagen, ob das die Bereitschaft der Gastronomie oder der Menschen, die in Düsseldorf was machen, ob die einfach nicht so sehr im Rock'n'Roll, im Gitarrenmusik verankert sind, so einen Laden zu eröffnen. Ich weiß, dass Menschen aus diesem Bereich Venues suchen, nicht das passende Venue finden, um was zu eröffnen. Also es gibt ein, zwei Leute, die schon Interesse haben, was zu eröffnen, aber das haben die Leute wahrscheinlich schon seit 5, 6 Jahren und es passiert nichts. Ich kann es ja nicht sagen. Ich meine, der Hof, als in dieser Version, den hat es, glaube ich, ein Jahr gegeben. Da waren ein paar okaye Sachen, aber ich würde behaupten, das Gesamtprogramm war auch deutlich zu schwach, um die Kosten dort einzuspielen. Gut, das Ergebnis siehst du jetzt, nach einem Jahr ist dann halt wieder over. Was da jetzt aus der Fläche wird, kann ich nicht sagen, aber ich befürchte, es wird da niemand mehr versuchen, einen alternativen, gitarrenlastigen Rockladen zu machen. Also es gab ja lange das Stone, das war auch mal sehr, sehr erfolgreich, zu Zeiten, als Indie-Disco noch eine Indie-Disco war. Da haben wir ja 14, 15 Jahre auch sehr, sehr viel veranstaltet. Das lief sehr gut, aber dann ist ja generell das Disco-Ding ist ja so ein bisschen in diesem Gitarrenmusikbereich auch durch. Sprich, du müsstest dann halt sehr viele lukrative Konzerte machen, weil dieses Wochenend-Disco-Ding, bis auf Special Partys läuft das so in der Regel nicht mehr so, wie es mal lief vor 15 Jahren. Und das ist natürlich dann auch schwierig, die Kosten einzuspielen. Da musst du schon sehr viele gute Konzerte machen. Und Düsseldorf ist halt auch nicht Köln. Das muss man dazu sagen. In Köln will natürlich primär viele spielen. Das heißt, in Köln gibt es ja noch ein paar von den Läden, die dann auch 20, 25 Konzerte im Monat haben. Aber du siehst ja selbst an so einem Gebäude 9. Er hat sehr, sehr viele Konzerte. Aber auch da wird dann vielleicht bis auf ein, zwei Special Partys kein regelmäßiger Disco-Betrieb mehr gemacht. Das heißt, du musst dann so einen Laden öffnen und dich ausschließlich auf Konzerte verlassen. Und ich glaube, das ist vielleicht auch ein bisschen in Düsseldorf ein Problem, dass man da nicht glaubt, die Konzerte in dieser Gänze so lukrativ an Bord zu ziehen, dass es dir einfach die Kosten deckt. Und gerade in Ratinger Hof mit der Vita in der Altstadt auf der Ratinger Straße ist natürlich nicht ganz günstig.
Wir müssen mal beschreiben für die Menschen, die jetzt nicht von hier sind. Düsseldorf, 600 irgendwas, 1000 Einwohner.
620, glaube ich, mittlerweile.
Lokalpatriot, der kennt sich.
Ich liebe die Stadt.
Gut, das mit dem Bier, das
okay, das Bier, das kann man wirklich diskutieren.
Gut, ja. Ja, Köln, doppelt so groß, aber gefühlt 4, 5-mal so viele Venues.
Mehr noch.
Ja. Und das ist natürlich schon einfach krass, weil es ist nochmal ein anderes Einzugsgebiet es ist die Landeshauptstadt und wie gesagt, geben viel auf Kultur und Museen und alles und trotzdem ist da halt nichts. Und das ist natürlich jetzt die Frage, wenn sich sowas, so erwähnt es schon, so Zahlen, sowas muss ich rechnen und so weiter, da jetzt mal die der nächste Schritt. Wir haben jetzt mitbekommen aktuell, dass in Hamburg das Hafenklang sich mit einer Rettungskampagne so nochmal dem Tod von der Schippe gesprungen ist.
Hab ich auch mitbekommen.
Und aber ähnliche Sachen hört man ja auch immer wieder aus anderen Städten, dass einfach Venues aufgeben.
Coney Island Aufruf aus anderen Gründen.
Ja. Wie erlebst du denn diese Situation als jemand, der sich in Clubs einmietet? Also woran machst du fest? Wir hatten ja anfangs gerade schon diese Kostensituation. Wie stellt sich also diese Kostensituation für die Clubs dar und wie erlebst du das als jemand, der hinkommt, der natürlich dann auch diese erhöhten Kosten haben muss? Also wo fängt diese Misere für so einen örtlichen Club an?
Also ich habe jetzt aktuell in den Venues, in denen wir veranstalten, klar, gibt es immer noch Kostenveränderungen pro Jahr. Die werden natürlich nicht günstiger. Dass da einer der Clubs sagt, dass es bald zu Ende ist, ja, da vielleicht einen Club, der da wirklich Schwierigkeiten wirtschaftlich hat, bei dem Rest weiß ich es nicht und glaube, dass die so gut ausgelastet sind, dass es okay für sie aussieht. Aber meistens ist es ja dann halt so, wenn Sachen steigen, wenn Kosten steigen, dass sie natürlich dann an den Mieter, an den örtlichen Veranstalter weitergegeben werden. Und das merkt man leider immer noch, dass dieser Kostendruck da ist. Das hört nicht auf. Während vor Corona jahrelang sich wahrscheinlich nichts getan hat, tut sich jetzt jährlich gefühlt was so. Nicht überall, gibt auch welche, die konstant ihr Ding da halten. Bei den anderen ist es dann wiggeliger. Aber generell, ich habe das Hafenklang-Ding gelesen, generell kann ich das jetzt nicht behaupten, dass da viel wackelt. Also es ist halt von 20 Clubs ist dann vielleicht einer, der wirtschaftlich nicht so gut dasteht. Aber da würde ich jetzt mal behaupten, irgendwie so eine übliche Spendenaktion machen, die ja mittlerweile schon relativ beliebt ist, die zu machen. Und die sind ja auch immer relativ erfolgreich, wenn der Club so ein Following hat. Also da wäre ich dann auch frohen Mutes oder voraussichtlich würde ich sagen, da kommt genug Geld zusammen, dass es dann weitergeht. Also ich kann das nicht bestätigen, dass das jetzt überall brennt.
Das ist natürlich immer so ein Alarmismus, der in manche Berichterstattungen dann rüberkommt, dass man denkt so, oh Gott, überall Clubkrise, jene Krise, diese Krise. Und man bekommt mit in Berichterstattung, ich habe so einen englischen Branchen-Newsletter abonniert, das heißt, okay, schon 100 Festivals, die aufgeben mussten in England.
Habe ich auch, die Headline habe ich irgendwo gelesen. Ja, auf der anderen Seite muss man sagen, es ist ja auch irgendwo ein Markt. Und wenn du natürlich den Festivalmarkt zum Beispiel in Deutschland vergleichst mit dem Festivalmarkt Ende der 90er, Anfang der Nuller, gibt es ja viel, viel, viel mehr Festivals als zu der damaligen Zeit. Und selbst wenn das ein oder andere jetzt aufgeben müsste, es gibt ja immer noch viel, viel mehr Festivals als vor 20, 25 Jahren. Und da muss man sich dann auch fragen, ist das dann vielleicht zu viel? Ist das einfach nur eine marktbereinigte Situation? Oder hat das wirklich damit zu tun, dass Kosten gestiegen sind? Natürlich wird das auch damit zu tun haben, dass Kosten gestiegen sind. Aber trotz sehr, sehr hoher Kosten, gerade im Festivalbereich, ist das Niveau oder ist die Anzahl der Festivals immer noch deutlich höher als irgendwie Ende der 90er, Anfang der Nuller. Also ganz so schlimm scheint es ja nicht zu sein, würde ich jetzt sagen. Also ich bin der Meinung, es bedarf nicht noch mehr Festivals, besonders nicht in NRW, aber es gibt ja auch einige Festivals, die funktionieren und die Leute zahlen oder die Veranstalter zahlen ja auch die gestiegenen Kosten mit. Vielleicht machen die auch irgendwas richtiger, was andere nicht richtig machen, ich weiß es nicht. Bedarf ja auch immer einer gewissen Zeit, ein Festival zu etablieren, dir so ein Stammpublikum ranzuziehen und dieses Ding, ich mache jetzt morgen mal ein Festival und nach 3 Jahren ist das ein Seller, was funktioniert, ist meines Erachtens eine Utopie, weil es gibt eigentlich zu viele Festivals und wenn du da noch wirklich Erfolg haben willst, musst du einen langen Atem haben und den haben vielleicht dann einige nicht.
Bist du eigentlich tatsächlich ein total genialer, ausgefuchster Excel-Tabellenschieber oder wie behältst du das so im Blick, dass es dich nach all den Jahren immer noch gibt?
Ich weiß es nicht. Ich mache das relativ oldschool. Ich habe das eigentlich, natürlich habe ich Excel-Tabellen, aber ich habe auch viel in meinem Kopf. Und du hast einfach so ein Feeling, ob das dann lohnend war oder nicht lohnend war. Dann hast du dann irgendwie deinen Rechner auf dem Handy und dann weiß es meistens. Also ich fühle das eigentlich schon. Das kann man sich schon so in Relation nach den ganzen Konzerten, die man gemacht hat, hast du das relativ schnell, glaube ich, merkst du relativ schnell, ob der Abend jetzt gut war oder nicht gut war. Und ich glaube, die Mehrheit der Abende war okay, sonst würde ich jetzt was anderes machen.
Warum bist du noch nicht auf die geniale Idee gekommen, A, ein eigenes Festival zu etablieren und B, dir einen eigenen Club zu gönnen?
Die Fragen bekomme ich öfters gestellt. Frage 2, Club zu anstrengend? Du hast halt gelinde gesagt, wie ich eben mir schon erläuterte, du hast diesen Club einfach am Arsch. So. Und wenn das Programm dann halt mal nicht so reichhaltig ist und du einfach die Kosten nicht einspielen kannst, hast du ja immer noch diesen Club. So. Und du musst ihn bewirtschaften, du musst ihn aufrechterhalten, du musst ihn, kommst aus dem Mietvertrag nicht raus. Und ich habe da, mir ist das einfach, jetzt habe ich genug zu tun und mir ist es einfach zu anstrengend. Da jetzt mir so einen Club an den Hintern zu binden, den ich bespielen muss, und wenn ich ihn nicht ausreichend bespielen kann, habe ich ihn immer noch und muss mich damit abnerven. Zumal mich auch dieses ganze Gastronomie-Ding, ich meine, wir haben auf einigen Events früher auch relativ lukrativ Getränke verkauft, aber eigentlich ist das so ein Ding, ich will jetzt nicht so ein Getränkeverkaufs-Heini werden. Also wenn das Hand und Fuß hat und wenn das wirklich so ist, dass man sagt, der Club kann so gut ausgelastet werden, dass das alles Sinn macht und so weiter, dann wäre das vielleicht interessant. Aber eigentlich sehe ich das in Relation zu dem Stress nicht als lukrativ genug an. Festivals, auch oft die Frage, wie eben schon gesagt, es gibt mehr als genug Festivals. Es ist halt tierisch aufwendig. Und wenn ich manchmal sehe, wie lange und wie intensiv der Aufwand betrieben wird für dann letztendlich 5.000, 6.000, 7.000 Leute, plus ein hohes Risiko, dass du enormes Geld verlieren kannst und du musst einen langen Atem haben, bis es sich etabliert, habe ich einfach jetzt noch genug anderes zu tun, was auch funktioniert. Ich will nicht sagen, dass das jetzt nie passieren wird. Wir hatten ja früher mal irgendwelche Indoor-Festivals, da waren auch 2.000, 3.000, 4.000 Leute in Herne und so weiter. Aber in diesem Outdoor-Bereich, gerade jetzt auch mit den enormen Kosten, es braucht nicht noch mehr Festivals. Es gibt viele gute Festivals und das ist alles sehr viel Arbeit. Lass das die Leute machen, die das jetzt machen, und schau mal in 10 Jahren nochmal.
Und deshalb bewegst du dich einfach in deiner schönen, feinen Nische, die du geschaffen hast, und kommst damit klar?
Genau, wir sind ja, ich mache ja hin und wieder mal die ein oder andere kleine Tour, wie zum Beispiel letztens diese Ox Skate Rock Tour mit Satanic Servers. Generell machen wir örtliche Sachen von Aachen bis Osnabrück, viel Ruhrgebiet, Köln, Düsseldorf. Unterm Strich ist das auch in Ordnung. Es gibt mal Sachen, die nicht so gut laufen, dann gibt es mal Sachen, die gut laufen, die sehr gut laufen. Genau, das ist irgendwie eine Nische, das ist natürlich viel so in die Breite. Das ist jetzt nicht in den riesen Hallen, sondern viel in der Breite. Und wenn man da umtriebig ist, kann das schon funktionieren. Ansonsten habe ich ja heute gesehen, haben die Taliban den neuen Tugendkatalog veröffentlicht. Hast du das gesehen?
Nein, an was muss man sich
das halten? Das fand ich sehr interessant. Da habe ich kurz überlegt, ob ich nach Afghanistan auswandern sollte. Männer müssen Bärte tragen. Frauen müssen, wenig überraschend, ganz verschleiert sein.
Sie dürfen keine Bärte tragen.
Keine Bärte tragen, zumindest nicht sichtbar. Du darfst keine Musik abspielen. Und was ich ganz skurril finde, du darfst keine Fotos von Lebewesen veröffentlichen. Ich glaube, das waren sehr, sehr interessante Sachen. Und die Presse darf natürlich niemals und nirgendwo etwas Kritisches über die wichtigen Menschen dieser Religion und Propheten schreiben. Das darf natürlich nirgendwo auftauchen. Joachim, hast du schon mal überlegt, in Afghanistan zu veröffentlichen mit dem Ox?
Habe ich nicht, aber ich würde jetzt auch beinahe darüber lachen, aber angesichts der Tatsache, dass es immer noch Menschen gibt, die Ortskräfte für die Bundesregierung waren und die immer noch dort sitzen und aufgrund der Schlamperei von irgendwelchen Bürokraten-Arschlöchern im Auswärtigen Amt und Ausländeramt und Ähnlichem
immer noch dort sitzen.
Ja, war anders versprochen. Und um ihr Leben fürchten müssen, bleibt mir, so lustig das im Grunde finde, was du da sagst, bleibt mir da etwas das Lachen im Hals stecken.
Die Situation ist, ja, klar, ich meine, Ox da zu veröffentlichen ohne CD-Beilage wird vielleicht gehen, ist ja dann keine Musik zu hören. Aber klar, du weißt, das ist, hatte das eben gelesen bei ZDF, Instagram oder so. Aber natürlich ist das Horror. Also das ist wenig überraschend Horror und zeigt nur, wie verblendet einige Leute da religiös vorgehen. Aber stimmt, diese Ortskräfte, das war anders vereinbart. Ne? Das wurde anders gesagt.
Und dann können wir vielleicht einfach mal zurückkommen auf Deutschland. Und ich meine, wir sind beide jenseits von irgendwelchem Hurra-Patriotismus, denke ich, in unserer Attitüde. Aber die Tatsache, dass wir all das an Konzerten und allem, was wir da machen, so dermaßen freie Schnauze machen können und einfach machen können und uns da niemand reinredet, solange man sich nicht irgendwie strafrechtlich ganz dumm daneben benimmt, das muss man einfach mal anerkennen, das ist ein verdammt hohes Gut. Diese Art, diese Lebensweise, die wir so frei und so ohne Repressalien, ich rede jetzt nicht davon, dass es nicht auch gerade in Bezug auf gegen Nazis engagierte Linke dort einige, wie soll ich sagen, Übergriffe des Staates gibt. Das will jetzt nicht gering werden, aber grundsätzlich können wir hier verdammt viel machen, auch im Vergleich zu, wenn wir mal sehen, Ländern wie Russland.
Definitiv. Also generell natürlich im westlichen Bereich, aber ich sag mal, in den demokratischen westlichen Ländern, Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, ist das höchste Gut, was wir haben, auf jeden Fall. Und da gebe ich dir recht. Da kann man relativ viel sagen. Oder ist es relativ viel dehnbar, was man sagen kann? Vielleicht ist das teilweise in den USA noch ein Touch mehr, aber da gebe ich dir recht. Das ist natürlich, wir kennen es nicht anders. Und es ist ja auch nicht jedes andere Land Afghanistan oder Russland. Das muss man jetzt auch mal zusagen. Es gibt ja auch noch irgendwelche Grauzonen oder Grauformen, wo es vielleicht sich halbwegs okay leben lässt, aber wo man natürlich deutlich mehr aufpassen muss als in Deutschland. Aber da gebe ich dir recht, das ist schon doch sehr frei, auch wenn einige Leute das anders sehen. Aber ich finde das hier schon relativ frei.
Und wir müssen sehen, welche Gefahren durchaus drohen, wenn wir mal sehen, in die Wahlen, die stattfinden in Kürze in drei ostdeutschen Bundesländern und die Situation, dass die AfD in einer Kommune, in einem Land, wie auch immer, die mitreden kann, wie auch immer. Und die Gefahr besteht ja, dass irgendwo diese Brandmauer vielleicht doch gar nicht mal so sicher ist. Und dann ist einfach ganz klar, dass Locations, die bislang von einer, wie soll ich sagen, eher nicht politisch, sondern generell von einer liberalen Denkweise bestimmten Stadtverwaltung und Ordnungsamtbeamten, die sagen, ja komm, lass die da machen und den Club, das ist schon okay. Manchmal so ein bisschen, aber ist okay, lass sie mal machen. Im Augenblick, wo du dann natürlich dort irgendwelche AfD-Leute sitzen hast, wird ganz klar sein, okay, dann schicken wir doch mal das Ordnungsamt da öfter hin, dann finden wir garantiert was. Und man findet ja immer was, wenn du irgendeinen Laden zumachen willst, findest du was. Und ich glaube, das ist die Bedrohung, die wir hier natürlich
Ich habe das auch schon, auch was gut, es sind die Chancen, selbst wenn die AfD da in Thüringen gewinnt, dass da Höcke Ministerpräsident wird, sind ja wohl dann dennoch relativ gering. Aber ich hatte auch schon davon gehört, es sind ja auch einige Läden, die an irgendwelchen Kulturförderungen hängen und so weiter. Das würde sich natürlich in einem AfD-regierten Land, denke ich, schon ändern, dass die wenig Interesse haben, irgendwelche alternativen Läden, Kultur zu fördern. Wer weiß, was da noch für Veränderungen im Presse- oder Polizeiapparat durchgeführt werden können. Also das ist auch, ich weiß jetzt nicht, ob ich nicht mehr dann in dieses Bundesland fahren würde, aber man hätte da schon ein sehr komisches Gefühl. Ja. Wobei ich auf der anderen Seite auch sagen muss, es ist super traurig, dass es so weit gekommen ist, dass halt diese Zahlen für die AfD jetzt mittlerweile so hoch sind. Ich bin ja auch der Meinung, dass da die etablierte demokratische Politik einiges verschlafen hat, zu benennen, was den Leuten quasi auf der Zunge brennt oder was die Problematik ist in Deutschland, was sich dann die AfD zu Nutzen gemacht hat und dadurch natürlich jetzt auch große Erfolge erzielt. Und man kann nur hoffen, dass sich das etwas stabilisiert, beziehungsweise einfach die Zahlen da auch wieder runtergehen.
Amen.
Amen.
Ja.
Sind wir schon fertig?
Dann sind wir nämlich hier durch nach knapp 45 Minuten. Nico, ich danke dir vielmals.
Joachim, danke für die Einladung.
Spannende Einsichten und Reflexionen zu dem Thema, das für uns alle, die wir einfach gerne auf Konzerte gehen, wichtig sind.
Auf jeden Fall. Danke dir.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.